Unsere Branche steht nicht gerade im Fokus, wenn es um Innovationen geht, wenn es darum geht, neu zu denken. Und dabei gibt es so viele KollegInnen, die den Mut haben, ein starres System in Bewegung zu bringen. Wir von BA Techs wollen auch neu, immer, und empfinden dabei eine große Genugtuung. Und deswegen lassen wir euch in unserem Podcast BA Techster teilhaben, wenn unsere Wegbegleiter Impulse setzen. Seid dabei und lasst euch inspirieren.
Herzlich willkommen zur neuen Episode vom BA Techster, diesmal mit Niklas von AdFlow. Herzlich willkommen, Niklas.
Moin, moin. Vielen Dank, dass ich da sein darf.
Wir sind ja als Hamburger hier unter uns. Und da gibt es immer zwei Fragen, die die Stadt so ein bisschen spalten. Das eine ist Alster oder Elbe?
Ja, das ist schwierig. Ich würde wahrscheinlich zur Elbe tendieren.
Pauli oder HSV?
Das ist ganz einfach, St. Pauli.
Sehr schön. In der ersten Liga beide. Von daher ist es ja für die Stadt sowieso großartig. Ja, wobei noch aus St. Pauli-Sicht nach heutigem Tabellenstand ja ein bisschen schwierig gewagt ist. Niklas, wer bist du? Wer bist du? Und
genau, also ich bin Niklas, bin Geschäftsführer und Gründer von der AdFlow GmbH. Wir sind im März 2024 aus einer Kanzlei, auch aus Hamburg, rausgegründet worden. Und wir machen eigentlich primär zwei Dinge mit mittlerweile 9 Mitarbeitern. Das eine ist die Beratung und die Umsetzung von Prozessautomatisierung für Dienstleistungsunternehmen. Und das andere, was so ein bisschen eigentlich mein Pet-Project war, wie man das in der IT nennt, ist die Software für automatisierte Zeiterfassung für Dativ-Kanzleien.
Ihr seid aus einer Kanzlei ausgegründet worden, hast du gesagt, bevor wir zu dem Inhalt von deinen tollen Produkten kommen. Ja. Du bist aber kein Steuermensch eigentlich, oder?
Nee, das ist korrekt. Also ich musste während meines Bachelorstudiums ein Praktikum machen. Das war eigentlich damals fürs Ausland vorgesehen. Dann kam Corona, dann durfte ich es in Deutschland machen. Und darüber bin ich dann in die Wirtschaftsprüfung gerutscht. Und ich habe nach meinem Praktikum festgestellt, dass ich weder Steuerberater noch Wirtschaftsprüfer werden möchte, auch wenn das natürlich ganz coole Berufe sind. Fand aber den IT-Bereich und gerade auch den Prozessbereich sehr, sehr spannend und habe dann erst als Werkstudent und dann in Vollzeit mich um alle möglichen Themen innerhalb der Kanzlei, was so Digitalisierung angeht, gekümmert. Von einfachen Themen bis hin dann zu den großen IO-Komfort-Umstellungen, Personio-Einführung, Power BI-Auswertung, N8N-Automatisierung, also so den ganzen Kladderadatsch, den man so machen kann in dem Bereich. Und daraus ist das dann so ein Stück weit entstanden.
Und warum hast du dich denn ausgegründet und nicht in der Kanzlei, mit der Kanzlei die ganzen coolen Dinge umgesetzt?
Waren tatsächlich, würde schätzen, zwei Primärgründe für mich. Das eine ist tatsächlich, dass ich es einfach sehr gerne mag, neue Dinge auszuprobieren und zu machen. Das ist natürlich innerhalb einer Kanzlei begrenzt. Da macht das Projektgeschäft schon ein bisschen mehr Sinn. Und das andere war sicherlich auch, dass ich so einen leichten Push auch von der Partnerschaft damals bekommen habe. Also die haben mich auch unterstützt in dem Bereich und selber damals auch gesagt, hey, das, was wir hier machen, ist cool. Das können wir aber sicherlich auch für unsere Mandanten, eben insbesondere im Dienstleistungssegment, mit anbieten. Das waren eigentlich so die ausschlaggebenden Faktoren.
Und dann haben sie dir auch den Push gegeben, dich auszugründen, oder kam das von dir?
Ich wollte es eh irgendwann mal machen, aber der Zeitpunkt war tatsächlich mit so einem Push von der Kanzlei, die mich dann eben auch dabei unterstützt haben bei der Gründung. Also das war echt super.
Was reizt dich am Unternehmerleben? Das ist ja natürlich immer mit hoher Unsicherheit und auch viel Freiheit verbunden, aber was reizt dich persönlich dran?
Für mich ist es das Thema, dass ich sehr eigenverantwortlich bin in dem, was ich tue und auch das, was ich quasi mit der Unternehmung tue. Mich reizt das, Entscheidungen zu fällen und dann auch entsprechend zu sehen, was daraus wird. Man ist nicht so ein Zahnrad innerhalb eines Systems, sondern man gibt das System so ein Stück weit vor, jedenfalls in dem begrenzten Kosmos. Und das zu gestalten und dann auch die Entwicklung zu sehen von sowohl Produkten, aber zum Beispiel auch von den Teammitgliedern, das ist, glaube ich, so das, was mich da primär antreibt.
Und 2 Jahre bist du jetzt knapp ausgegründet. Was waren deine Highs and Lows in dieser Zeit? Was würdest du immer wieder so machen und was würdest du komplett anders machen beim nächsten Mal?
Also was ich anders machen würde, wäre auf jeden Fall deutlich schneller zu fokussieren und auch an meine Idee zu glauben, was unsere Software für die Zeiterfassung angeht, weil die Idee schwirrte schon lange rum und ich habe erst recht spät damit angefangen, erst nach einem Jahr sind wir, glaube ich, inhaltlich da in die Umsetzung gegangen. Ein Low auf jeden Fall festzustellen, dass selbst, sage ich mal, ein Vertrag, der schon zugestimmt war, noch nicht bedeutet, dass tatsächlich ein Projekt auch zustande kommt und man da vorsichtig sein muss, wie man auch plant. Also wir hatten ein großes Projekt, was angedacht wurde, wo es eigentlich eine Zusage gab. Ich habe deswegen damals auch eine Person eingestellt und dann ist das entsprechend abgesagt worden, weil die sich intern nochmal umstrukturiert haben. Und die Erkenntnis zu haben, dass am Ende wirklich nur die Tinte irgendwie unten zählt und dann im Zweifel auch wirklich erst das Geld auf dem Konto. Das war eine sehr schmerzhafte Erfahrung, weil das natürlich auch dazu geführt hat, dass wir, ich glaube, knapp 3 Monate lang Cashflow negativ waren. Und das ist natürlich gerade so in der Anfangszeit relativ hart.
Ja, wenn das Eigenkapital schmilzt und der Kontostand, dann steigt auch die Nervosität des Unternehmers.
Genau, absolut.
Aber du bist auch bei EO, oder?
Genau, ich bin auch jetzt seit September bin ich bei EO, ja.
EO, für diejenigen, die es nicht kennen, ist, ich sage immer, Unternehmer-Selbsthilfegruppe. ein Verein, in dem es ums persönliche Wachstum geht, von Unternehmern für Unternehmern, selbst gecoacht und für junge Startups wie AdFlow auch ein bisschen mit viel, viel Unterstützung von erfahrenen Unternehmerinnen auf der Reise zum Wachstum und Skalierungsunternehmer.
Ja, also hat mich auf jeden Fall auch sehr weitergebracht. Ich bin ja durch einen bekannten Gast hier auch drauf gestoßen, durch Marco Felisch von Pathway. Und man merkt schon, es ist eben ein sehr offener Umgang. Also es ist weniger dieses, jeder erzählt, was er alles Tolle gemacht hat. Das ist eigentlich die seltenste Variation, sondern es ist eben deutlich öfter, dass jeder über seine Themen spricht, die er eben so hat und andere da auch gut resonieren können und eben dann auch Tipps geben, wie man damit umgeht. Weil am Ende jeder Unternehmer geht durch ähnliche Challenges, da reimt sich viel.
Ja, das stimmt. Ich habe das auch sehr genossen, weil es wirklich weiterhilft und man sich seltener alleine fühlt, wenn man diese Gruppe hat und auch viele Erfahrungen mitnimmt, die man für sich selber nutzen kann. Aber zurück zu dir und AdFlow. Und du hast es ja schon ein paar Mal erwähnt, euer Zeitmanagement-Produkt. Was macht ihr da und warum braucht man das in der Steuerberatungswelt, wo es doch die DATEV gibt?
Genau, ist eine gute Frage. Also es kam so ein bisschen daher, dass wir bei der Umstellung von EO Comfort innerhalb der Kanzlei gemerkt haben, dass das Thema Zeiterfassung nur bedingt funktioniert. Die UI, UX von der DATEV ist ja relativ sperrig und die Mitarbeiter haben oft eher zeitverzögert ihre Zeiten erfasst, also oft am Ende der Woche. Und das führt natürlich dazu, dass man im Zweifel nicht mehr weiß, was habe ich denn eigentlich Montag oder Dienstag gemacht und erst recht nicht im 5, 10 oder 15 Minuten Takt. Ja, das ist absolut unrealistisch. Und ich habe mich schon damals gefragt, warum das nicht in irgendeiner Form auch automatisierter geht, weil grundsätzlich diese ganzen Daten, was der Mitarbeiter gemacht hat, sind ja da. Wir haben eigentlich überall Mandantennummern oder auch Mandantennamen in den Unterlagen oder auch Programmen, mit denen wir interagieren. Und daraus ist so ein bisschen die Idee entstanden, dass wir am Ende eine Software haben, die tagsüber mitläuft bei dem Mitarbeiter und automatisiert erkennt, auf welchem Mandanten und Auftrag der Mitarbeiter gerade tätig ist. Das geht in manchen Fällen einfacher, da ist das einfach direkt die DATEV-Nutzung. Wenn ich zum Beispiel im Kanzleirechnungswesen bin, dann erkennt er den Jahresabschluss. In anderen Fällen wird das komplexer über zum Beispiel die Dateien oder, was jetzt bald kommt, die Outlook- und Teams-Integration. Da wird dann entsprechend auch mit den Mandantenstammdaten erkannt, mit wem ich zum Beispiel von welchem Mandanten gerade spreche und daraus entsteht dann der Vorschlag. Und die Idee ist, dass der Mitarbeiter am Ende des Tages dann eigentlich einen vorgefertigten Timesheet hat, den er einmal durchklicken kann und darüber eben deutlich präziser und schneller ist in der Zeiterfassung. Und das ist eigentlich auch, glaube ich, so der primäre Punkt, warum es das braucht. Mitarbeiter sind gestresst von der Zeiterfassung. Das ist ein absolutes Leidensthema, das hören wir auch immer wieder. Und zeitgleich gehen natürlich auch abrechenbare Stunden verloren. Und das ist dann spätestens das, was der Kanzleiführung in der Regel dann so den Push gibt, sich das Thema auch nochmal genauer anzugucken. Weil wenn der Mitarbeiter die Viertelstunde vergisst, die er am Dienstagnachmittag gemacht hat, wird es in der Regel auch nicht abgerechnet.
Ja. Ja, das ist ganz spannend. Wir haben die Diskussion auch hier bei uns immer und wir starten ja jetzt auch mit euch und hatten die erste Produktpräsentation. Und man kann sich das immer nicht vorstellen, aber wenn eine Kanzlei 20 Mitarbeitende hat und die vergessen jede Woche eine Viertelstunde, dann sind das 5 Stunden die Woche mal, sagen wir mal 40 Wochen, sind das schon 200 Stunden. Das sind ja 20.000, 30.000 Euro, je nachdem.
Ja, das ist richtig Geld, absolut.
Und ich glaube, eine Viertelstunde vergessen oder nicht mehr erinnern ist noch relativ kurz gesprungen. Ist eher eine Stunde und schon ist man fast sechsstellig. Also das ist ein relativ großer Hebel. Und den Leidensdruck, ich komme ja aus der Wirtschaftsprüfung, das ist ein bisschen einfacher. Da habe ich meistens nur ein oder zwei Projekte am Tag und weiß, wann ich angefangen habe. Ich weiß, wann ich aufgehört habe. Und ich weiß, ob ich rumgebummelt habe oder nicht. Und ob ich Kaffee getrunken habe oder nicht zwischendurch und ein Schwätzchen gehalten habe. Aber ansonsten in der Steuerberatung mit den vielen kurzfristigen Calls ist das schon ein Riesenpain.
Ja, absolut.
Wie seid ihr da rangegangen? Wie seid ihr da rangegangen bei der Entwicklung? Was macht ihr da alles?
Ja, also das war tatsächlich so ein bisschen zweischneidig, weil wir haben auf der einen Seite natürlich mal geschaut, was kann man überhaupt tracken? Natürlich da auch ganz wichtig DSGVO und auch Berufsgeheimnis. Welche Ansätze könnte man da fahren? Und das andere war natürlich auch der Ansatz, was geht eigentlich von den Datenschnittstellen? Zu dem Thema kommen wir ja auch gleich noch. Die DATEV hat sich ja durchaus entwickelt und das Ökosystem auch ein Stück weit geöffnet, weswegen wir da auch die Datenschnittstellen selbst ganz gut mit in Anspruch nehmen können. Ich glaube, das wäre vor 4-5 Jahren so auch gar nicht möglich gewesen, wenn es diese Schnittstellen jetzt nicht geben würde. Und dann ist es tatsächlich am Ende ein ganz klassischer, wirklich so ein Mini-Pilot mal gewesen, dass wir einfach mal geschaut haben, okay, welche Datenpunkte kommen raus, mit welchem Algorithmus könnte man sich dem annähern und ist das in irgendeiner Weise brauchbar und dann einfach mal daneben gelegt. Wie sah so eine Zeiterfassung von einem Mitarbeiter operativ aus und was hätten wir ausgegeben? Und ganz ohne UI, da war noch nichts, das war wirklich nur der Algorithmus und da haben wir halt gesehen, okay, das ist ziemlich nah dran. Wenn wir uns da jetzt reinfuchsen, dann hat das auf jeden Fall eine Chance, dass das richtig gut wird. Und dann sind wir in die eigentliche Entwicklung gestartet. Ja.
Und wie lange habt ihr gebraucht zwischen diesem ersten Test oder der Idee und dem Minimum Viable Product?
Ich würde schätzen, dass das um und bei so circa 6 Monate waren. Das war immer so ein bisschen dadurch, dass wir auch Projektgeschäft haben, haben wir das halt oft in den Phasen gemacht, wo mal weniger los war. Aber so um und bei ein halbes Jahr, weil es dann doch am Ende komplexer ist, als man am Anfang denkt. Ich glaube, das ist auch Teil des Unternehmertums. Man geht oft erstmal naiv ran und denkt, ja, das kriegt man schon irgendwie hin. Und meistens geht das auch irgendwie, aber oft ist es dann doch einen ganzen Ticken schwerer als angedacht.
Ja, es dauert immer länger, als man denkt. Das merke ich hier auch bei so Sachen, wo man denkt, ist doch nur eine Viertelstunde, aber dann stürzt der Rechner ab, dann telefoniert einer zwischendurch oder es werden 5 Nachfragen gestellt und zack, sind 2 Stunden rum, ohne dass man fertig ist. Also 6 Monate ist ja trotzdem noch ein ordentlicher Sprint.
Ja. Ja, aber das ist gut, das ist auch der technologische Stand. Man kann natürlich bestimmte Sachen eben auch einfach beschleunigen mit KI, auch in der Entwicklung. Da sollte man sich natürlich nicht am Ende drauf verlassen. Aber gerade für so ein MVP zur Erstellung unterstützt das schon enorm.
Und seit wann seid ihr jetzt am Markt?
Wir haben offiziell gelauncht Mitte November mit der Tax Arena in Hamburg. Insofern noch relativ kurz. Sind aber happy, dass wir jetzt mittlerweile 25 Kanzleien dabei haben, was auch tatsächlich die Grenze ist für den DATEV-Marktplatz. Insofern, da sind wir dann hoffentlich bald auch vertreten, wenn alles gut läuft im Prozess.
Ja, ich erinnere es aus den Pathway-Zeiten, das mit dem Marktplatz war zumindest früher immer ein bisschen komplexer und hat deutlich länger gedauert, als man dachte. Aber bei dem
Pain-Point
bin ich ganz zuversichtlich, dass die DATEV da auch Gas gibt. Ja. Cool. Du erzähltest vom Projektgeschäft. Was für Digitalisierung macht ihr noch? Macht ihr noch Projektgeschäft? Und wenn ja, was für Themen bearbeitet ihr da so?
Genau, machen wir noch. Also das primäre Thema ist tatsächlich die Automatisierung von Prozessen über Systeme hinweg. Da haben wir uns ein Stück weit drauf spezialisiert. Wir machen da mittlerweile fast ausschließlich die Prozesse mit N8N. Das ist ja mittlerweile in aller Munde, sind da schon länger mit dabei und das hat sich einfach herauskristallisiert, dass das sehr gut funktioniert. Das eben breiter, also nicht nur Steuerberater, sondern generell Dienstleistungsunternehmen und dann geht es eben von einfachen Synchronisationen zwischen Systemen bis hin zu komplexeren Prozessen. Wir haben zum Beispiel jetzt letztens eine Spracherfassung umgesetzt für Außendienstleister, also Techniker, die unterwegs sind und dann Auftragsdaten zurückmelden in ein ERP-System über diesen Workflow. Genau, also das ist so die Range, in der wir uns da bewegen.
Und rechnet ihr das auch nach Stundensätzen ab oder budgetiert ihr das? Wie geht ihr daran?
Teil, Teils, teils. Da wir sehr agil arbeiten, in der Regel mit einer Aufwandschätzung und dann nach Stunden. Wir haben schon das in der Entwicklung, gerade auch durch die Vielfalt von Schnittstellen, je mehr Programme da irgendwie im Spiel sind, eröffnen sich Möglichkeiten oder versperren sich auch Möglichkeiten. Dadurch ändert sich natürlich auch ab und an mal der Projektumfang.
Wunderbar. Beides sehr spannende Themen. So sind wir ja bei der Passway auch angefangen und dann haben sich immer mehr Produkte daraus ergeben, weil die in der Standardisierung doch ein paar mehr Hebel haben als die individuelle Entwicklung. Aber sehr spannend. Du sprachst über die User Experience in der DATEV bei der Zeiterfassung.
Ja.
Jetzt wird ja gerade von der DATEV, die tourt ja durch Deutschland und freut sich auf das Ziel, in der Cloud zu sein in 2030.
Ja.
Reicht das oder ist das zu spät?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich hätte potenziell gesagt, bis vor vielleicht anderthalb Jahren, dass das reichen könnte, weil es tatsächlich keine signifikanten Player im Markt gab, die das challengen. Jetzt hat man natürlich insbesondere mit Pennylane, aber eben auch Wismar, zwei neue Player im Markt, die da durchaus auch diese Position challengen wollen. Soweit ich das, oder mein letzter Stand zumindest war, dass die DATEV jetzt auch versucht, früher in die Cloud zu kommen, jetzt auch schon Mitte nächsten Jahres die Kanzlei umzieht. Ob das jetzt so hält, keine Ahnung. Aber man merkt auf jeden Fall, dass da Bewegung in die Sache gekommen ist. Bin auch mal gespannt, ob es vielleicht auch eine Entkoppelung gibt zwischen der eigentlichen Kanzleiorganisation und den Leistungsprogrammen. Auch das wird über die Schnittstellen ja ein Stück weit einfacher. Also ob wir da vielleicht auch ein Aufbrechen dieses Ökosystems in irgendeiner Form sehen.
Ja, wir fragen uns das auch immer, sind auch voll bei der DATEV, aber beobachten den Markt natürlich auch. Und es ist lange nichts passiert oder es gab nur Vorsysteme, während jetzt die beiden Player, die du sagtest, Wismar und Pennylane, schon ein bisschen mit gröberem Kaliber auf den deutschen Markt bringen und man mal gucken muss, wie sich das weiterentwickelt. Was braucht's denn im Steuerberatungsmarkt? Du kommst ja aus einer eher klassischen Kanzlei, die lange sehr solider Hamburger Player ist, auch bekannt. Was braucht's denn in der klassischen Kanzlei, um die Veränderungen der Zukunft bewältigen zu können? Und was steht dem im Weg?
Ja, also ich würde tatsächlich sagen, die Technik entwickelt sich. Das war früher vielleicht das Thema, dass es auch einfach keine Lösung gab. Mittlerweile würde ich sagen, es ist in den meisten Kanzleien ein Führungsthema. Man muss sich dem annehmen, man darf sich dem auch nicht versperren. Und ich glaube, da einen realistischen Blick auf die Dinge zu haben, zu wissen, wo steht man tatsächlich? Wo kann man auch realistisch hin? Weil KI löst auch nicht alles, auch wenn der eine oder andere das gerne so verlautet. Und ich glaube, das in die Mannschaft zu tragen und dann natürlich auch technologisch umzusetzen, das ist eigentlich so die Hauptchallenge aktuell. Und da sehe ich schon die Bewegung der Kanzleien, die sich da auch mehr, sag ich mal, öffnen und auch bereit sind, okay, es gibt auch noch was anderes als grün. Da ist vielleicht auch noch der ein oder andere Player, der das sinnvoll ergänzt und das dann auch umzusetzen.
Und was sonst in dem Markt? Wir sprachen im Vorgespräch ein bisschen drüber. Klassisches Setup ist DATEV, vielleicht mal Edison oder ähnliches. Plus ein Systempartner, plus ein interner oder externer IT. Experte, genau. Was sind sonstige Dinge, die du beobachtet hast als außenstehender Insider?
Ja, also was man natürlich schon sieht innerhalb der Organisation ist natürlich so diese Risikoaversion, die auch so ein bisschen hausgemacht ist. Das andere Thema, wo du gerade auch so ein bisschen drauf abziehst, ist natürlich auch, in welchem Zielkonflikt stehen vielleicht auch gerade Systemhäuser bei den Kanzleien. Die sind natürlich auf der einen Seite dafür da, erstmal Sicherheit und Beständigkeit auch in der IT-Landschaft zu garantieren. Das ist natürlich erstmal nicht das Umfeld, wo die Innovation großartig sprießt. Und das andere ist natürlich, und das ist jetzt ein etwas schwierigeres Thema, mit dem ich mir vielleicht auch nicht so super viele Freunde dann mache in dem Bereich, aber es ist natürlich auch teilweise provisionsgetrieben. Also da wird eben auch Software ausgewählt, wenn entsprechend Provisionen kommen. Das heißt, es ist nicht zwangsläufig immer die passendste Lösung und das ist sicherlich auch ein Problem, was wir schon öfter gesehen haben.
Ja, das allgemein ein Thema, wenn man gute Systeme entdeckt und dann mit Provisionen arbeitet, ein gängiges Vertriebsmodell, vor allem im Softwarebereich und IT-Bereich, aber auch in anderen Branchen, die aber immer ein bisschen die Unabhängigkeit begrenzen. Ganz aktuelles Thema, und ich nutze jetzt ein Insider-Wissen, Outsider-Blick, die Entamerikanisierung in der Softwarestruktur.
Ja.
Wir haben uns das auch mal angeguckt. Nur ist Dativ ja office-fähig, aber ich weiß nicht, ob die so viele Alternativen zulassen oder nicht.
Ich meine nicht.
Wie siehst du das?
Ja,
habe ich das auch gehört.
Ich glaube, es gab mal sogar für OpenOffice oder Libre oder wie das heißt, gab es mal eine Integration, die wurde irgendwann abgeschafft wegen fehlender Nutzung. Ich meine, da war was. Nagelt mich nicht drauf fest, aber ich glaube, das war so. Also es ist tatsächlich genau so ein Thema. Wie schnell ist man da auch wandlungsfähig? Ich glaube nämlich erstmal gar nicht, gerade in dem Transformationsprozess, in dem die Dativ auch steckt, werden, glaube ich, jetzt erstmal einen Teufel tun und den Tech-Stack da noch ändern und insbesondere auch im Office die Add-ins umschreiben und so weiter. Das ist ja sicherlich auch so eine Frage. Klar, man möchte sich da irgendwie von lösen. Gleichzeitig ist das, sage ich mal, der fortlaufende Zustand. Reguliert sich das irgendwann wieder? Das steht ja alles noch in den Sternen. Ja. Also, wo das alles hingeht.
Berücksichtigt ihr das bei eurer Entwicklung oder ist das für euch überhaupt relevant?
Ja, also intern ist es tatsächlich relevant, also für unsere Kommunikationstools. Wir haben jetzt natürlich das Thema, und das ist das, was jeder andere Softwareanbieter dann auch hat. Unser Backend liegt halt in Microsoft Azure, natürlich entsprechend deutsche Server und so weiter, ist alles geregelt, aber es ist am Ende natürlich trotzdem amerikanisch mit Microsoft. Da sich rauszulösen und das mal eben so alles umzustellen mit den ganzen Bordmitteln, die diese Systeme natürlich auch mitbringen, das ist äußerst schwierig.
Ja, das wird, auch wenn ich das so auf LinkedIn und anderen Bereichen berücksichtige, je kleiner die Einheit, desto leichter ist es, wobei es Schleswig-Holstein auch mit den Behörden gemacht hat. Wie gut es funktioniert, kann ich noch nicht beurteilen, aber die haben es gemacht. Aber das wird sicherlich an ein paar Stellen ein bisschen ruppiger, weil man wieder eine zusätzliche Veränderung getriggert hat. Aber
ja, absolut.
Zurück zu AdFlow und eurem großartigen Zeiterfassungsunterstützungstool. Was wünschst du dir für 26?
Also für uns ist eigentlich das primäre Thema, wir haben noch so 2-3 Features, die wir umsetzen müssen, insbesondere was die Integration angeht. Wir sind gerade dabei, Teams und Outlook abzuschließen. Dann kommt die Dativ-Telefonie, das wird sicherlich nochmal ein Brocken für uns. Aber wir hoffen natürlich, dass wir am Ende eigentlich alle sinnvollen Datenquellen, die wir haben, in 2026 angebunden haben. Und das ist unser primäres Ziel. Und natürlich, dass die Kanzleien, die wir dann betreuen, da happy sind und merken, dass das tatsächlich eine echte Entlastung ist. Sozusagen, das ist unsere Zielsetzung für 26. Alles Weitere muss man dann sehen.
Ja, und 25 Kanzleien habt ihr aktuell, sagtest du?
Genau.
Sehr schön. Dann drücke ich dir die Daumen, dass das noch ein paar mehr werden und das Wachstum und deine Unternehmerreise so weitergeht. Vielen Dank für die ganzen Insights, die angerissenen Themen und vertieften Themen. Und ich freue mich auf unsere Zusammenarbeit und wer weiß, vielleicht klappt das alles so und entwickelt sich so, dass wir nochmal einen Follow-up-Podcast machen in einem Jahr oder so, wenn ihr durchgebrochen seid final.
Da würde ich mich sehr drüber freuen. Vielen Dank auf jeden Fall, dass ich da sein durfte.
Tschüss, bis dann.
Bis bald. Ciao, ciao.